Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, gleich dem 27. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral, islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahat-Scheidens von der geehrten Zainab, Friede sei mit ihr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Einigung in Wien hängt von verantwortungsvollem Verhalten westlicher Seite ab. Amir Abdullahian, US-Kongress soll eine politische Erklärung über JCPOA-Verpflichtungen Washingtons abgeben. China, USA soll als Hauptschuldiger im Atomstreit aktiver handeln. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, Einigung in Wien hängt von verantwortungsvollem Verhalten westlicher Seite ab. Irans Außenminister hat bekräftigt, eine endgültige Einigung in Wien hänge ausschließlich von einem verantwortungsvollen Verhalten der westlichen Seite ab. Rote Linien sind für uns von grundlegender Bedeutung, schrieb Hossein Amir Abdullahian am frühen Mittwoch auf Twitter mit Hinweis auf sein Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell. Er erklärte, dass einige wichtige Fragen noch im Rahmen der Verhandlungen behandelt werden müssten. Die Initiativen der iranischen Seite haben eine Einigung in greifbare Nähe gerückt, aber eine endgültige Einigung hängt vom verantwortungsvollen Verhalten der westlichen Seite ab, fügte der iranische Außenminister hinzu. Auch am Dienstag betonte Amir Abdullahian bei einem Telefongespräch mit seiner britischen Amtskollegin Liz Truss, dass eine gute Einigung in Wien Realismus auf der westlichen Seite erfordere. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte im Mai 2018 den Ausstieg Washingtons aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA angekündigt und illegale Sanktionen gegen Iran wieder eingeführt. Jetzt koordiniert Brüssel die Gespräche über die Aufhebung von US-Sanktionen gegen Iran. Die achte Gesprächsrunde zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen hat im Dezember 2021 in Wien begonnen und ein Großteil des endgültigen Abkommenstextes wurde bereits geschrieben. Die westliche Seite, die an den Wiener Gesprächen teilnimmt, besteht aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die sich strikt an die Sanktionen Washingtons gegen Teheran halten. Amir Abdullahian, US-Kongress soll eine politische Erklärung über JCPOA-Verpflichtungen Washingtons abgeben. Mit Hinweis auf die Untreue der Amerikaner gegenüber ihren Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA hat der iranische Außenminister gesagt, der US-Kongress solle eine politische Erklärung über die Verpflichtungen Washingtons aus dem Atomabkommen abgeben. Da die Wiener Gespräche über die Aufhebung von US-Sanktionen gegen Iran einen kritischen Punkt erreicht haben, hat Iran vorgeschlagen, dass der US-Kongress eine politische Erklärung zu seinem Engagement für die Bewahrung des Atomabkommens mit Teheran abgibt. In einem exklusiven Interview mit der britischen Zeitung Financial Times am Dienstag sagte Hussein Amir Abdullahian, Washington habe es versäumt, auf die Forderung Irans nach Garantien einzugehen, dass keine Partei in der Lage sei, das Abkommen zu verlassen, wie es die USA unter dem früheren Präsidenten Donald Trump in 2018 getan haben. Der iranische Außenminister hob hervor, Teheran fordere die Aufhebung aller in der Ära Trumps gegen Teheran verhängten Sanktionen. Grundsätzlich kann die Öffentlichkeit in Iran die Worte eines Staatsoberhauptes nicht als Garantie akzeptieren, geschweige denn die USA, die aus dem JCPOA ausgestiegen sind, erklärte Amir Abdullahian. Der iranische Außenminister sagte, er habe den iranischen Unterhändlern gesagt, sie sollten den westlichen Parteien vorschlagen, dass zumindest ihre Parlamente oder Parlamentspräsidenten wie der US-Kongress in Form einer politischen Erklärung ihre Verpflichtungen aus dem JCPOA sowie die Rückkehr zu diesem Abkommen erklären. In Bezug auf die Verpflichtungen Irans aus dem JCPOA sagte Amir Abdullahian, Irans Verpflichtungen sind so klar wie eine mathematische Formel. Es ist absolut klar, was wir tun müssen und wie diese Maßnahmen durch die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, verifiziert werden. Daher kann die Gegenseite darüber unbesorgt sein, aber wir bleiben in erster Linie besorgt über die Garantien der USA. Er brachte zudem Teherans Enttäuschung über Washingtons Haltung zum Ausdruck, da die wochenlangen Gespräche in Wien ins Stocken geraten zu sein scheinen. Er sagte, wir sind in dieser Zeit mit einigen Problemen konfrontiert, weil der Gegenseite eine ernsthafte Initiative fehlt. Der iranische Diplomat forderte erneut die Aufhebung aller einseitigen Sanktionen gegen Iran und sagte, die Herausforderung sei jedoch, dass die Biden-Regierung nur bereit ist, die in der Ära Trumps verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Das ist nicht alles, wonach wir suchen. Die von Trumps verhängten einseitigen und ungerechten Sanktionen gegen iranische Einzelpersonen und Unternehmen unter dem Vorwurf der Entwicklung des iranischen Raketenprogramms, der regionalen Fragen oder der Verletzung der Menschenrechte sind nicht akzeptabel. Das ist auch eine der Herausforderungen, die in Wien auf dem Verhandlungstisch bleibt, hieß es weiter. China. USA soll als Hauptschuldiger im Atomstreit aktiver handeln. China hat die USA als Hauptschuldigen im Atomstreit mit Iran bezeichnet und gesagt, die USA müssten weitere aktive Maßnahmen ergreifen, um die verbliebenen Differenzen bei den Wiener Verhandlungen zu lösen. Die USA, Hauptschuldige im Atomstreit mit Iran, müssen weitere aktive Maßnahmen im Gegenzug der Maßnahmen der iranischen Seite ergreifen, damit alle verbliebenen Probleme frühzeitig gelöst werden können, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin am Montag auf einer Pressekonferenz in Peking. Wang sagte, die Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt, die darauf abzielen, den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA wiederzubeleben, seien in die Endphase eingetreten und es gebe noch eine wesentliche Chance, das Abkommen wieder auf Kurs zu bringen. Er fügte hinzu, dass noch einige wichtige Probleme gelöst werden müssen, da alle Parteien in intensive Konsultationen verwickelt sind, um eine Paketlösung zu finden. Wie ein chinesisches Sprichwort sagt, sind 90 Meilen nur die Hälfte einer 100-Meilen-Reise. Denn bis zum Ende zu gehen ist das Schwierigste. In der Endphase der Verhandlungen sollten alle Parteien durchhalten, gegenseitigen Respekt wahren, über den Tellerrand hinaussehen, einen Konsens erzielen und nach Fortschritten bei verbliebenen Fragen streben, erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Er betonte auch, dass China immer eine klare und gerechte Haltung einnehme, sich konstruktiv an den Wiener Diskussionen beteilige, bei Streitpunkten aktiv vermittle und auf praktische und vernünftige Lösungen aller Parteien hinarbeite. Er brachte ferner Pekings Entschlossenheit zum Ausdruck, weiterhin mit allen relevanten Seiten zusammenzuarbeiten, um die Wiener Gespräche voranzubringen. Iran ist bereit, sich an UN-Friedensmissionen zu beteiligen. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen gab die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran bekannt, sich an UN-Friedenssicherungen zu beteiligen, indem sie Militärbataillone, Polizei, Militärbeobachter und Unterstützungsdienste zu diesen Missionen entsendet. Die Friedensmissionen spielen weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, sagte Majid Tahrawanchi am Dienstag in einer Rede vor dem UN-Sonderausschuss für Friedenssicherung und betonte alle Aspekte der Friedenssicherungseinsätze. Tahrawanchi erläuterte, Friedensmissionen müssen in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta und dem Grundsatz der Nichtanwendung von Gewalt außer zur Selbstverteidigung sowie mit Zustimmung der Konfliktparteien und neutral durchgeführt werden. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen hob hervor, dass die Achtung der Gleichheit der Souveränität, der politischen Unabhängigkeit, der territorialen Integrität aller Länder und der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten uneingeschränkt respektiert werden müssten. Er betonte ferner die Bedeutung der Beteiligung der Länder, die ihre Kräfte bei Friedensmissionen einsetzen, bei allen Phasen der UN-Friedenssicherungsentscheidungen, und bezeichnete eine effektive Beteiligung der UN-Mitglieder als wichtigen Faktor für die Wirksamkeit dieser Missionen. Majid Tahrawanchi erklärte außerdem, die Unterstützung der Zivilbevölkerung liegt in der Hauptverantwortung der Gastländer und sollte darauf abzielen, die nationalen Bemühungen für den Schutz der Zivilbevölkerung zu verbessern. In dieser Hinsicht muss jede militärische Intervention der Vereinten Nationen oder andere ausländische Streitkräfte in den Gastländern unter dem Vorwand des Schutzes von Zivilisten strikt vermieden werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Moskau geben sich zurzeit Präsidenten und Regierungschefs die Klinke in die Hand. Zuletzt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Die NATO-Osterweiterung ist erst einmal vom Tisch, auch wenn es keinen rechtlich verbindlichen Verzicht darauf gibt. Die Börsen weltweit erholten sich daraufhin leicht, aber Deutschland und Europa werden Probleme haben, endlich billig und sicher mehr Gas aus Moskau zu beziehen. Weil Washington das nicht will, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem heutigen Gespräch. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, vielen Dank. Herr Hostel, Telefon- und Reisediplomatie auf Hochtouren. Am Sonntag telefonierten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Französischen Republik Joe Biden und Emmanuel Macron mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ukraine-Konflikt. In der Woche davor war Macron in Russland, in der Ukraine und in Deutschland. Jetzt ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine. Am Vortag war er in der Ukraine. Bei allen diesen Kontakten soll es um den Abbau der Spannungen zwischen der Ukraine oder besser gesagt dem Westen und Russland gegangen sein. Haben Ihrem Wissen nach diese Kontakte etwas auch gebracht?
Ja, tatsächlich, das haben sie. Die Börse erholt sich, alles atmet auf. Beide Seiten haben heute, Scholz und Putin, klar gesagt, sie haben unterschiedliche Meinungen, aber sie sehen beide Punkte, über die man reden könnte. Und beide meinen, Putin und Scholz, auch man sollte darüber reden. Sie sagen auch beide, sie wollen und werden darüber reden. Es gab sogar Annäherungen in der Frage der deutschen Welle und des, wie soll man sagen, Sendungsverbleibs von Russia Today, RT Deutsch. Also ich kann nur sagen, das sieht gut aus und Russland hat etwas sehr, sehr Nettes getan. nämlich praktisch Stunden vor dem Scholz-Besuch in Moskau angefangen, die Manövertruppen aus Westrussland und auch aus Weißrussland wieder zurückzuziehen. Und dieser Truppenabbau wird ganz normal, wie das eben am Ende eines Manövers so ist, auch in den nächsten Tagen weitergehen. Das Manöver in Weißrussland sollte ja noch bis zum 20. Februar dauern, da dünnt man jetzt schon aus. Das ist sicher auch ein Entgegenkommen, ganz klar, weil man gesehen hat, in welch abenteuerlicher Weise der Westen hier Kriegspropaganda betreibt und letztlich die Bevölkerungen an das Thema Krieg gewöhnt. Ja, das ist ja immer so, man kann das ja studieren, wie im Westen solche Dinge gehandhabt werden. Das geht einfach nach Schulbuch Kommunikation und alle Medien machen mit, wie das eben so ist, in unserer tollen Restdemokratie, will ich mal sagen. Und hier hat Putin nun eingegriffen und hat eben klar gemacht, nein, ich will auf keinen Fall einen Krieg, aber ich kann mir auch nicht gefallen lassen, dass mir sozusagen die NATO allmählich in Moskau unters Hemd kriecht. Ja.
Herr Hossel, dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg reicht aber diese Ankündigung des russischen Präsidenten nicht aus. Er sagte, das ist zwar etwas Gutes, was Herr Putin gesagt hat, aber wir müssen zunächst einmal auf Schritte, auf praktische Schritte warten, bevor wir eine Meinung dazu sagen.
Ja, das ist sozusagen die westliche Linie. Jeder weiß im Westen, dass die ersten praktischen Schritte bereits erfolgt sind. Ja, es ist nicht eine Ankündigung, was Putin da gemacht hat, sondern da haben tatsächlich schon einzelne Einheiten ihre Koffer gepackt und sind abgerückt Richtung Osten, wo sie herkommen sozusagen, in ihre Stammeinheiten, so nennt man das immer bei uns. Also da, wo eben die Stammeinheit normalerweise untergebracht ist, deutlich weiter östlich. Und das ist ein ernsthafter Schritt. Aber der Westen, das sieht man wieder, wie das bei uns so funktioniert, der hat jetzt den Befehl ausgegeben, wir nehmen das gar nicht ernst und wir gehen da ganz vorsichtig ran und wir sagen, wir wollen das erst mal sehen und so. Das ist alles nur Methoden, wie man damit umgeht, dass Russland hier eindeutig seinen Friedenswillen praktisch gezeigt hat, während, sehr interessant, die NATO ihre Truppen in Mittelosteuropa um 8.000 oder 7.000 Truppen, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir da eigentlich stehen, weil die Zahlen auch immer so ein bisschen ungenau sind, einfach aufgestockt haben, selbstverständlich in der westlichen Sichtweise rotierend. Das heißt, die sind nicht da, um zu bleiben, sondern die sind da, um ausgetauscht zu werden. Aber das Kontingent hat sich eben um diese Zahl erhöht. Und das immerhin zu einer Sekunde, in der Putin den roten Alarmknopf gedrückt hat und gesagt, ich kann nicht länger zugucken. Und hier haben wir, das ist jetzt nochmal weg von Scholz, da sollten wir vielleicht noch kurz drauf zu sprechen kommen gleich, aber wir haben hier eine interessante Lage. Der tatsächlich Präsident Russlands hat in geradezu flehentlichem Ton vor einigen Tagen, ich habe das Video auf meinem Telegram-Kanal hochgeladen, ich habe das nicht gefunden, wo das war. Ich kann auch nicht stundenlang suchen natürlich, aber das ist eben nur wenige Tage alt. Und er hat ja geradezu flehentlich dargelegt, und ich habe ja nun mit Putin gesprochen. Ich weiß, wie der redet in verschiedenen Situationen. Ich war ja auch einige Zeit lang dabei und habe zugeschaut, wie er mit anderen geredet hat. Also das ist ja alles ganz ganz interessant gewesen. Das war ernsthaft flehentlich. Und da hat er gesagt, wir können nicht warten darauf oder zuschauen, dass die Ukraine in die NATO geht. Denn dann, nach der jetzigen Rhetorik natürlich immer gesagt, dann wird die NATO die Krim zurückhaben wollen und wenn das passiert, haben wir Krieg. Und das ist deshalb so irrsinnig interessant, weil ich in meinem letzten Gespräch mit Professor Egon Bahr, wenige Monate vor seinem Tod, und ich bin froh und dankbar, dass dieser alte Mann sich in seinen letzten Lebensmonaten sozusagen für mich da über eine Stunde Zeit genommen hat. Und wir haben auch über Putin sehr interessant gesprochen, das werde ich gleich erzählen. Aber es war, Egon Bahr sagte mir, ich werde aus Putin nicht schlau. Und das fand ich vollkommen verblüffend deshalb, weil nun gerade Egon Bahr als der große Russlandkenner gilt in Deutschland und hat ja im Wege der Entspannungspolitik von Willy Brandt Entscheidendes mit Russland bewegt und beste Verbindungen, ein ganz enge, zig Stunden zusammengesessen Verbindungen mit hochrangigen Russen. Und jetzt plötzlich soll er hier den Putin nicht einschätzen können. Das war mir vollkommen schleierhaft. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja, lieber Herr Professor Bahr, Sie sind doch der große Kenner. Und ich kann Ihnen von mir aus nur sagen, Putin ist einfach ein Russe. Und auch gar kein besonders komplizierter Russe. Der ist sehr pragmatisch. Und wie soll man sagen, treten Sie seinem Russland ans Bein, werden Sie eine entsprechende Antwort bekommen. Und wenn nicht, nicht. Und im Wesentlichen versucht er freundlich zu sein und versucht konstruktiv zu sein. Das versucht er nun, seit er im Amt ist. Und wirklich händeringend mit, also wenn man diese erste Bundestagsrede da von Putin sich nochmal anhört, die der Anfang dieses Jahrtausends gehalten hat, ich glaube 2001 oder 2002, das ist doch fantastisch, in welch reizender Form ein wirklich deutlich jüngerer und schlankerer Putin hier mit den Deutschen gesprochen hat und hat sich auch entschuldigt, dass die Russen manchmal so ein bisschen holzig und grob sind im Umgang. Also unglaublich bescheiden, ja, war dies für eine große Atommacht in Europa. Und das ist er. So ist er. Der hat sich gar nicht geändert. Der ist weiterhin positiv. Und ich werde nie vergessen den Tonfall, als ich da mit Grabesstimme ihm, das waren die ersten Worte, ihm sagte, wir treten für Freundschaft mit Russland ein, Herr Präsident. Und er grinste mich von unten, der ist ja eine Ecke kleiner als ich, von unten an, ganz schelmisch und sagte, wir auch. Und sofort war irgendwie die Situation easy. Ja, das hat er so geschafft. So ist er. Und ich verstehe nicht, was da nicht zu verstehen ist, ganz, ganz offen gestanden. Und dann geht es ja auch darum tatsächlich, wie geht man dann mit so einem um? Und da habe ich gesagt, wir dürfen uns zu Egon Bahr, wir dürfen uns hier keiner Illusion hingeben. Wenn wir die Krim zurückholen sollten jeweils, dann ist Krieg. Und dann wird es einen Atomkrieg geben. Putin ist bereit, um die Krim einen Atomkrieg zu führen. Das habe ich damals gesagt, bevor Putin das gesagt hat, weil ich es so eingeschätzt habe. Und Jahre später, ja, hat Putin gesagt, es ist so, wenn Russland in einem Krieg an seine Grenzen kommt. Und das sagt er aus großem Ernst, weil er weiß, wie weit Russland der NATO konventionell unterlegen ist und wie groß der Abstand auch ist, in den Panzerzahlen, in allem, Hubschrauber, Flugzeuge, da braucht man gar nicht zu diskutieren. Dass die Russen jetzt tolle Panzer haben, eine tolle Hyperschall-Raketenwaffe, das ändert nichts daran, dass sie konventionell von der NATO locker an die Wand gedrängt werden können. Und also weiß er, wenn er Russland dann freihalten will, muss er als erster Atomwaffen einsetzen und er wird das tun. Niemand hat so deutlich darauf hingewiesen, wie er, nicht als Drohung, Gottes Willen, sondern weil er sagt, das ist die Folge. Ihr kommt, wir machen einen konventionellen Krieg, dann werdet ihr doch nicht aufhören sozusagen, bevor ihr uns großen Schaden zugefügt habt. Und dann wird, das kennt er, kann er ja gut einschätzen, wird der Deep State sagen, los, wir wollen die Bodenschätze, alle, ja. Wir wollen keinen Goldabbau, keine Gasquelle, wollen wir unkontrolliert lassen. Und das wird Russland, wird Putin nicht mitmachen. Das ist der ganz ernste Hintergrund und daher der flehentliche Ton. Und das ist die Lage in Europa. Und ich glaube, jetzt nach dem Scholz und Putin-Gespräch habe ich zum ersten Mal den Eindruck, dass da auch mit einer Sprache geredet worden ist. Und es geht jetzt erstmal um Deeskalierung. Das war ein positives Treffen aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, wir haben es ja bei Macron gesagt, wir wollen mal gucken, wie die Russen das einschätzen. Ich habe die russische Einschätzung noch nicht gefunden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Moral, islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral, islamisch gesehen. Es geht in diesem Teil um Freundlichkeit und Menschenliebe und ihren nachhaltigen Segen. Wir haben in Bezug auf die Moral über einige Charakterzüge gesprochen, die eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Allerdings besteht auch laut der wahren islamischen Kultur, wie Prophet Muhammad Salawatullah alaihi sie lehrt, ein unzertrennbarer Zusammenhang zwischen dem Leben auf Erden und dem Leben in der Ewigkeit. Alle unsere geistigen Haltungen und unsere Handlungen finden im Jenseits Widerhall. In diesem Zusammenhang gibt es ein kurzes, aber vielsagendes Wort. Es spiegelt diesen grundlegenden und für das Schicksal entscheidenden Punkt wider. Dieses Wort lautet: Die Welt ist das Saatfeld und der Acker des Jenseits. Das bedeutet, genauso wie der Landwirt letztendlich das erntet, was er sät und pflegt, werden die Folgen jeder Denk- und Handlungsweise, die der Mensch in der diesseitigen Welt von sich zeigt, im Leben nach dem Tod hervortreten. Diese Regel gilt auch für die moralischen Prinzipien und Werte. Sie erinnern sich sicher daran, dass wir die Freundlichkeit zu den wichtigsten Charakterzügen gezählt haben, welche die zwischenmenschlichen Beziehungen festigen. Über die Widerspiegelung dieses moralischen Wertes in der kommenden ewigen Welt hat der Prophet des Islams Salawatullah alai gemäß Usule Kafi gesagt: Am jüngsten Tag gibt es auf der Waage zur Beurteilung der Werke des Menschen nichts Besseres und Gewichtigeres als ein freundliches Wesen. Alle Menschen möchten gerne in der jenseitigen Welt, frei von jeglicher Pein, in dem schönen Paradies Gottes weilen und in den Genuss seiner grenzlosen Gaben gelangen. Das freundliche Wesen ist einer der Schlüssel für die Einkehr in das ewige Paradies Gottes. Der edle Prophet des Islams, Salawatullah alai, der voll und ganz dieses Attribut besaß, hat gesagt: Wer ein freundliches Wesen besitzt, wird zweifelsohne ins Paradies einkehren. So steht es in dem Werk Uyun Akhbar al-Reza, Band 2, Seite 31. In dem Werk Usule Kafi finden wir in diesem Zusammenhang ein weiteres Prophetenwort überliefert, das wie folgt lautet: Die gottesdienstlichen Dinge, die mein Volk ins Paradies einkehren lassen, sind vor allem die Werke der Gottesfürchtigkeit und Freundlichkeit. Wenn Menschen mit einem freundlichen Wesen ins Paradies einkehren dürfen, hat es in Wahrheit mit ihrer Verhaltensmoral im diesseitigen Leben zu tun. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Iran, sagt hierüber: Ein Leben, welches mit einem freundlichen Lächeln einhergeht, ist ein paradiesisches Leben, und ein Leben ohne freundliches Lächeln ist höllisch. Menschen, die Aussicht auf die Einkehr ins Paradies haben, besitzen außerdem eine große Anziehungskraft. Es war die magnetische Anziehungskraft des Propheten, mit der er die Herzen für sich und für den Islam gewann und beliebt wurde. Er zeichnete sich durch eine sehr milde Art aus. Gott hat darüber im Koran im Vers 159 der Sure 3 Al-Imran gesagt: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, würden sie dir wahrlich davonlaufen. Wenn wir paradiesgerecht leben möchten und einmal in die paradiesischen Gärten Gottes einkehren und wie der Prophet der Barmherzigkeit die Herzen gewinnen wollen, müssen wir uns mit einer guten und milden Art schmücken. Ein aufrichtiger Muslim preist tagtäglich in seinen Pflichtgebeten insgesamt fast 70 Mal Gott wegen seiner Allbarmherzigkeit und Güte. Wie kann es da sein, dass er selber unbarmherzig und schroff handelt? Hat nicht der Prophet, laut Kenz al-Amal, Hadith 5969, gesagt, behandelt alle Menschen liebevoll und gütig, damit Gott euch Liebe und Güte erweist. Ein weiterer wichtiger Punkt der islamischen Ethik ist also der Ansporn, alle Menschen gütig zu behandeln. Der Prophet des Islam, Salawatullah alai, den Gott der Habene im Koran eine Barmherzigkeit für die Menschheit nennt, hat laut Hadith 5986 im Kenz al-Amal gesagt, bei Gott, in dessen mächtigen Hand mein Leben liegt, nur ein freundlicher und gütiger Mensch kehrt ins Paradies ein. Als einige sagten, wir sind alle freundlich und gütig zueinander, fügte er hinzu, wenn ihr nicht zu allen gütig und liebevoll seid, lässt sich noch nicht sagen, dass ihr das Attribut der Freundlichkeit und Güte besitzt. Dieser menschenfreundliche Gedanke entspringt dem Koran. Dort heißt es im Vers 75 der Sure 4, Nisa, was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Befreiung der Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die, weil sie die Gewalt der ungläubigen Herrscher und Götzenanbeter nicht mehr tragen können, sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn und schaffe uns von dir aus einen Helfer. Dank dieser Sichtweise schmückt den aufrichtigen Muslim ein gütiges Wesen und streut er die Saat der Freundschaft und Liebe in die Herzen. Im Lichte dieser Haltung hegt er zu allen Liebe und kann nicht gleichgültig gegenüber seinen Mitmenschen bleiben, wenn sie leiden. Vielmehr nimmt er Anteil und empfindet Verantwortung gegenüber ihnen. In der Hoffnung auf eine Zeit, in der auf der ganzen Welt Liebe und Freundschaft zwischen den Menschen herrschen wird.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Shukuhi mit dem Titel Faryad, das heißt Der Schrei.
دستت رو به رومه، بغض تلخی تو گلومه، گریه در حال هجومه. چشم من غرق تماشا، هنوزم خوبی تو اقصاد، عشق من خدا به همراه. ساکت فریاد کشیدم وقتی که از تو دل می بریدم، ساکت فریاد کشیدم فقط صدا ما خودم شنید. دنیا رو لرزون، کاش میشد عکس تو سوزوند، قاب عکست توی دستان، بیشتر از همیشه تنها، آخ چقدر دستاتو میخوام. ساکت فریاد کشیدم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahenschattens von der geehrten Zeynep, Friede sei mit ihr. Weiterhin guten Empfang.
Am 15. Rajab gedenken wir einer großen Dame des Islams, der ehrwürdigen Tochter Imam Alis. Sie hat im sensibelsten Abschnitt der islamischen Geschichte verhindert, dass die Stimme der Wahrheit erstickt. Wir kondolieren zum Todestag Zeynabs alayhi salam. Zeynabs Großvater war der geehrte Prophet des Islams und ihre Eltern waren Fatime, die Tochter des Propheten und Imam Ali, gegrüßet seien sie. In Zeynabs Vertrauen Umkreis herrschten Liebe und Güte, Großmut und Opferbereitschaft, Anstand, Gerechtigkeit und Ergebenheit in Gott auf höchster Stufe. Ali und Fatime verliehen ihren Kindern Wissen, Weisheit und die besten Charaktereigenschaften. Hazrat Zeynab wuchs in einer Familie auf, in der viel Wert auf Wissen gelegt wurde, und so erwachte auch in ihr schon als Kind das Verlangen, sich Wissen anzueignen. In den Überlieferungen steht, dass ein Teil der Kenntnisse, die Zeynab alaihi salam besaß, ihr direkt von Gott eingegeben wurde. In einem Wort, das von Imam Sajjad, dem Sohn ihres Bruders Imam Hussein, stammt, heißt es, dass er zu Zeynab gesagt hat: Dank Gottes Huld seid ihr eine Gelehrte, die bei keinem Lehrer in die Schule gegangen ist. Hazrat Zeynab hat, als ihr Vater Imam Ali alaihi salam in Kufa, Irak, lebte, dort zu Hause den muslimischen Frauen Unterricht gegeben und den Inhalt des Korans erklärt. Auch ihre Ansprachen in Kufa, Irak und Scham, Syrien, zeugen für das große Wissen dieser Ehrwürdigen. Diese Ansprachen sind von vielen Gelehrten übersetzt und kommentiert worden. Ist auch über die spirituelle und mystische Stufe, die Hazrat Zeynab erreicht hat, gesagt worden. Zeynab liebte das Ritualgebet und pflegte auch das zusätzliche Nachgebet. Nichts konnte sie von ihrem Gespräch zu Gott trennen. Auch hier berichtet wieder Imam Sajjad über sie. Er sagt, dass sie nach dem Verlust ihrer Lieben am Ashura-Tag, als sie als Kriegsgefangene der Umayyiden-Herrscher nach Kufa und dann nach Scham gebracht wurden, neben der Gebetspflicht auch ihre zusätzlichen Gebetsrituale weiter verrichtete und fügt hinzu: Nur manchmal hat sie wegen dem großen Durst und Hunger ihr Gebet im Sitzen verrichtet. Auch der Bruder Zeynabs, Imam Hussein, wusste von der hohen spirituellen Stufe seiner Schwester und erbat sie beim Abschied vor seinem Märtyrertod: Liebe Schwester, vergiss nicht, für mich für Bitte einzulegen, wenn du es nachts betest. Abdullah ibn Jafar, der Gemahl Zeynabs, war für seine Rechtschaffenheit bekannt. Er war aber auch sehr vermögend. Zeynab hing jedoch nicht an einem bequemen Leben und an materiellen Dingen. Und deshalb verzichtete sie sofort auf alles, als sie begriff, dass dies notwendig wurde, weil die Religion Gottes vor der Verfälschung gerettet werden musste. Sie begleitete ihren Bruder Hussein alaihi salam nach Mekka und von da aus nach Karbala und ließ das angenehme Leben in Medina zurück, um beim Kampf in Karbala an der Seite Imam Husseins zu sein. Diese ehrwürdige Dame hat durch ihre Unterstützung für den tapferen Kampf Imam Husseins den anderen viel Wertvolles gelehrt. Aber nach den Ereignissen in Karbala und dem Märtyrertod ihres Bruders und seiner tapferen Mitkämpfer kam erst recht ihr Mut zur Geltung. Sie bewies ihn in einer Zeit, in der die tyrannischen Herrscher der Umayyiden jeden Protest in der Kehle erstickten. Zeynab klärte die Bevölkerung über das Übel dieser Herrscher auf. Dem Tyrannen Yazid, diesem verdorbenen, verbrecherischen Umayyiden-Herrscher, sagte sie ins Gesicht:
O Yazid, das Herrschen hat deine Menschlichkeit vernichtet. Du wirst im Jenseits Strafe erfahren. Der Fluch sei über dir. Für mich bist du äußerst wertlos und niedrig. Du kämpfst gegen den Propheten Gottes. Der Segensgruß Gottes sei ihm und denen aus seinem Hause. Aber wisse, unsere Religion geht nicht zugrunde. Und wenn du dich auch noch so sehr anstrengst, unsere Religion bleibt bis in die Ewigkeit bestehen, aber du wirst vernichtet werden.
Thank you.
Hazrat Zainab schöpfte Kraft und Mut aus ihrem Glauben und ihrer Gotterkenntnis. Denn ein gläubiger Mensch vertraut immer auf Gott und sieht in ihm den größten Beschützer im Dasein. Wenn der Glaube tief im Menschen verankert ist, kommen Geduld und Ausdauer in harten Zeiten auf schönste Weise zur Geltung. Glauben und Geduld sind zwei wertvolle Kräfte gewesen, die Zainab zur Hilfe eilten. Sie hat, inspiriert von ihrem hohen Denken und festen Glauben, sowohl in Karbala an der Seite ihres Bruders gestanden, als auch nach dem Ashura-Tag die Botschaft dieses Kampfes weitergetragen. Sie tat dies nicht nur wegen ihres Bruders und der Lieben, die sie in Karbala verloren hatte. Sie tat es auch für den Islam, denn es war eine Zeit, in der der wahre Islam von der Front des Unglaubens bekämpft wurde, der ihm in Verkörperung der Heuchler gegenüberstand. Was Zainab tat, war von tiefer Bedeutung und zeigte ihre Entschlossenheit, die üblen Machtinhaber bloßzustellen und der von Unwissenheit und Irrglauben heimgesuchten muslimischen Bevölkerung den rechten Weg zu zeigen. Zainab hat nach dem Märtyrertod Imam Husseins die Botschaft der Bewegung ihres Bruders verbreitet, denn darin sah sie ihre göttliche Pflicht. Mit einem außergewöhnlichen Mut hat sie gegen die Unterdrückung gesprochen und die Rechte der Edlen aus dem Hause des Propheten verteidigt. Sie hat nicht zugelassen, dass die Feinde der Ereignisse in Karbala zu ihrem Vorteil verdrehen. Ihre Redegewandtheit erinnerte an die Redegewandtheit ihres Vaters Imam Ali. Ihre ausdrucksvollen Reden hatten tiefe Wirkung. Als Zainab nach dem Märtyrertod Imam Husseins und seiner Mitstreiter in Kufa zu einer großen Menschenmenge sprach, waren alle von ihrem Wissen und ihrem Ausdrucksvermögen überrascht. Es heißt, unter den Versammelten war auch ein alter Mann, der so von den Worten Zainabs ergriffen wurde, dass er laut zu weinen begann. Er begann, die Nachkommen des Propheten zu preisen und sagte, »Die alten Menschen unter ihnen sind die besten aller alten Menschen, ihre Kinder die besten aller Kinder, ihre Frauen die besten Frauen, der Welt und ihre Generation ist die beste aller Generationen.« Nach dem Geschehen von Karbala war Zainab unermüdlich bestrebt, die Bewegung Imam Husseins wachzuhalten. Sie hat danach nicht mehr lange gelebt, aber in dieser kurzen Zeit hat sie die Muslime wachgerüttelt. Sie starb circa anderthalb Jahre nach dem Geschehen in Karbala im Jahre 62 nach der Hijra um 681. Wir kondolieren erneut allen aus diesem Anlass und bitten Gott, er möge uns das Glück bescheren, mehr über das Leben dieser großen Menschen zu erfahren und ihrem Vorbild folgen zu können. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.